Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Den Herzschlag der Welt hörbar machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wunderwerke Skype im Podcast von Wunderwerke. Nachdem in der letzten Woche ein neuer Scott und Gott auf diesem Kanal erschienen ist, melden wir uns heute wieder mit einer aktuellen Ausgabe von Wunderwerke Skype, unserem Talk, mit dem ich entweder Menschen aus dem christlichen Bereich zu Wort kommen lasse oder aber mit Menschen über den christlichen Glauben diskutiere. Mein Name ist Martin Scott. Ich gehöre zum Referententeam Wunderwerkes und habe im abgelaufenen Jahr für meine Begriffe zu häufig auf meinem Schreibtischstuhl gesessen. Das ist gewissermaßen vollkommen dämlich von mir selbst, weil ich ein schönes Stück Natur direkt vor der Nase habe und in Relation zum Aufwand, diesen Flecken zu betreten, dort viel zu selten anzutreffen bin. Gottes schöne Schöpfung, auch ein Thema für meine Gäste im heutigen Wunderwerke Skype. Stefanie Linner und Valer Schramm gehören zum Team von Micha Deutschland, welches aus ihrem Büro in Berlin die Arbeit Michas koordiniert. Wir von Wunderwerke sind schon seit unserer Gründung 2008, die mit der Gründung von Micha Deutschland zusammenfiel, mit unseren Freunden dort eng verbunden. Seinerzeit noch Micha-Initiative genannt, hatte ich immer den Eindruck, dass, während wir eher die evangelistisch-missionarische Herangehensweise an Gemeinde, Jugendarbeit und Co. wählten, Micha die Fahne hochhielt, die bei Wunderwerke, wenn man das so sagen will, ein bisschen in der zweiten Reihe stand, nämlich das sozialpolitische Anliegen von Christen hochzuhalten, zu fördern und auszudrücken. Aus dieser Denke heraus begegnete ich Stefanie Linner und Valer Schramm und hatte leichte Mühe, einer neuen Beschreibung ihrer Arbeit zu folgen. Ob das nun eher was über mich aussagt oder aber über die Arbeit meiner Gäste, ist wie immer bei Wunderwerke Skype zweitrangig. Erstrangig ist, dass hoffentlich auch mit diesem Gespräch erneut ein Denk- und Glaubensrahmen für dich, lieber Zuhörer, entsteht, in dem du dir selbst einen Reim machen kannst. Es wird nun also Zeit für einen Anruf bei Stefanie Linner und Valer Schramm, nicht aber ohne darauf hinzuweisen, dass das von den beiden im Gespräch erwähnte Kursbuch Just People am Ende der Sendung gleich doppelt im Rahmen eines Gewinnspieles zu erhalten ist. Zwei Gewinner also werden wir mit dem Just People Kurs von Micha Deutschland beehren. Und nun aufs grüne Skype-Knöpfchen gedrückt und...
Micha Deutschland, Stefanie Linner, hallo.
Valer Schramm am Apparat, hallo. Was können wir für Sie tun?
Martin Scott aus Essen von Wunderwerke. Guten Tag.
Ja, guten Tag auch.
Der Martin, hallo.
Schön, dass ich euch erreiche. Auf dieses Gespräch habe ich mich schon länger gefreut.
Ja, tatsächlich. Warum?
Mir war klar, als ich mich darauf vorbereitet habe, dass es gut sein könnte, dass ich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen blank vor euch stehe oder es auch auf der anderen Seite ein etwas... anstrengenderes Gespräch werden könnte.
Nee, wir sind heute richtig gut drauf, oder?
Blank ist immer gut.
Ja, auf dein Blankes freuen wir uns besonders.
Corona und Deutschland, was hat das mit Micha in diesem Jahr getan?
Oh, ja, das
sind die einfachen Fragen am Anfang.
Unser Spezialthema, genau. Werden wir zwar quasi täglich dazu interviewt. Corona und Micha, also Walle, was sagen wir dazu?
Ja, ich glaube, Micha war genauso wie alle anderen erstmal ziemlich betroffen von dem Ganzen. Also eine Organisation, die sehr auf Präsenzveranstaltungen setzt und Workshops hält und gerne Vorträge hält, war auf einmal in ihr kleines Kellerbüro gezwängt und hat kaum Kontakte so richtig haben können, so wie alle anderen auch. Und das hat schon auf jeden Fall was mit uns gemacht, würde ich sagen, oder?
Ja, es hat auf jeden Fall mit uns persönlich natürlich auch viel gemacht, so in der Arbeitssituation. Wir sind alle, die so bei Micha versammelt sind in Berlin im Koordinationsbüro, Menschenliebhabende. Und andererseits hat es aber auch so für unsere Lokalgruppen ganz viel ausgemacht. Die sind ja auch sehr, sehr auf dieses ja vor Ort Basisbewegte angewiesen und machen da ja so eine ganz tolle, menschengewandte Arbeit. Und die haben eben auch immer wieder erzählt, wie schade Sie das finden, dass Sie jetzt viele Dinge nicht durchführen können und dass Sie auch zu vielen Gemeinden keinen Kontakt halten und haben können. Und das hat uns schon sehr bewegt in diesem Jahr, wie wir damit umgehen. Also auch zwischenmenschlich, aber auch persönlich menschlich.
Habt ihr denn so viel Kontakt mit realen Menschen? Ich weiß, die Frage klingt so ein bisschen albern, aber ich stelle sie. So viel Kontakt mit realen Menschen im Jahresverlauf als, naja, man, so die erste Idee, die ich von euch immer kriege, ist so die Idee eines Campaigner-Büros eigentlich.
Ja, die ist auch wahr. Die ist einerseits wahr und natürlich ist Micha noch viel, 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 viel mehr, weil wir vor allen Dingen eine Bewegung sind, die aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gemeinden und Organisationen und Werken und eben auch aus unserem Büro und dieser Vereinsstruktur besteht. Und da ist unsere Hauptsache unseres Micha-Daseins ist der Kontakt zu Menschen und eben einzeln und im Kollektiv. Also das ist das Herzstück, dass wir real zusammenfinden mit Leuten und da auch Gemeinschaft stiften und erweitern. Und wir da alles über Beziehungsaufbau und Pflege machen. Also deswegen ist es natürlich schon ein großer Unterschiedmacher für uns, diese Corona-Situation.
Na, dann fangen wir doch mal von vorne an, weil ich mir relativ sicher wäre, dass nicht jeder Zuhörer und nicht jede Zuhörerin von unserem Podcast genau zuordnen könnte, was Micha Deutschland ist. Was ist Micha Deutschland?
Micha Deutschland ist ganz, ganz viel, würde ich mal sagen, aber vielleicht am einfachsten zu erklären darüber, was sozusagen die Gründung von Micha bedeutet hat und der Name Micha. Micha kommt vom biblischen Propheten Micha, der einen Satz gesagt hat, der diese ganze Bewegung auch weltweit irgendwie losgetreten hat, Anfang 2000er. Und das ist, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir verlangt, Gerechtigkeit üben, Gemeinschaft sind lieben und aufmerksam mitgehen mit deinem Gott. Und das hat überall in der Welt, in über 90 Ländern mittlerweile, Leute dazu gebracht, nochmal zu fragen, was bedeutet eigentlich Christsein, was ist unser Auftrag und was hat das Ganze auch mit Politik und mit Menschen, die leiden, zu tun. Und genau, Micha ist so ein bisschen der moderne Prophet, eine Mischung aus ganz vielen Menschen, die diese prophetische Stimme, die es in der Bibel gibt, versuchen in Kirchen und in Politik auch wieder laut werden zu lassen und die Stimme zu erheben für Leid in dieser Welt, für Ungerechtigkeit, dass es weniger wird, würde ich jetzt mal so ganz platt sagen. Auch wenn es noch nicht viel konkret sagt, was wir eigentlich tun.
Ja, darüber gibt es dann jetzt auch noch viel zu sagen. Das willst du ja aber vielleicht auch noch wissen, oder? Was wir so
konkret. Ich werde mich Stück für Stück durchfragen. Keine Sorge, ihr bekommt eure Stichworte noch rechtzeitig geliefert. Kann man sagen, Micha ist ein bisschen schnottrig ausgedrückt, der Flügel, der der Zeltevangelisation jahrzehntelang fehlte?
Das ist natürlich ein bisschen Bildzeitungslang, aber man kann alles sagen, man kann alles behaupten über Micha. Ich würde ungerne, glaube ich, Micha als irgendeinen Flügel sehen, weil es bei uns ganz, ganz viel um Ganzheitlichkeit geht und wir auch in unserer Machart, in unserer Werdung, auch so als Menschen, die wir hier so zusammenkommen, das total als, wie soll ich sagen, Lebensaufgabe in unserem eigenen Christsein und mehr Werden verstehen, dass wir die Bibel immer wieder neu angucken und lesen lernen und die Welt immer wieder neu angucken und zuhören lernen und auch in unseren Beziehungen immer wieder neu werden. Also deswegen, ich glaube, es geht schon sehr viel um das ganze große Bild und was wir dann im kleinen, konkreten damit tun.
Also Micha hat den Anspruch, einen ganzheitlichen, geistlich-theologischen Ansatz zu verfolgen.
Würde ich mal so straight behaupten, ja, für uns.
Und da könnte man ja aus der konservativeren Ecke heraus einmal fragen, was ist mit der Rechtfertigung des Sünders? Die habe ich jetzt eben in der Auflistung nicht gehört.
In welcher Auflistung?
Die ihr eben gerade benannt habt.
Die aus dem Micha-Vers?
Ja, zum Beispiel, ja. Aus der heraus dann folgte, was der Auftrag von Micha Deutschland ist.
Also da würde es mich jetzt erstmal, wenn wir dir auch Fragen stellen dürfen, was ich jetzt einfach mal hoffe, da würde mich interessieren, was du jetzt konkret unter diesem, ich sag's jetzt mal, unter diesem Begriff, unter diesem Slogan, die Rechtfertigung des Sünders verstehst, weil ich mit meinem straffen Alter irgendwie nicht mehr so viel mit so allgemein gehaltenen christlichen Säulen anfangen kann und deswegen würde ich ein bisschen von dir gerne hören, was meinst du denn damit?
Naja, ich kann ja erstmal in den Bildern bleiben, die wir bislang verwendet haben. Wenn ich etwas schnottrig gefragt habe, ob Micha der Flügel ist, der Evangelisation jahrzehntelang fehlte, dann ist ja die Botschaft, die man in den evangelistischen, in den herkömmlich evangelistischen Bemühungen, vor allem des letzten Jahrhunderts, angewandt und verfolgt hat, die möglichst vielen Menschen in breiter Art und Weise, auch wahrscheinlich möglichst zeitgemäß zu verkündigen und beizubringen, dass sie Sünder sind und dass sie deswegen die Vergebung Gottes benötigen und dass, wenn sie jetzt gut zuhören und es verstehen mögen und den Ruf Gottes selber hören wollen und folgen wollen, verstehen dürfen, dass alles bereits getan ist, dass ihnen die Vergebung bereits zuteil geworden ist, Komma, und das ist das berühmte Komma, über die sich Evangelisationstheologen schon immer stritten, wenn sie es annehmen mögen. Das wäre so der Kern der Rechtfertigungstheologie, würde ich mal behaupten, der herkömmlichen zumindest. Es überrascht mich, bei Micha zu hören, dass ihr einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Ich bin ja ein Freund Michas und verfolge eure Arbeit schon seit vielen Jahren und wir haben auch an der einen oder anderen Stelle miteinander auch kooperiert. Ich habe tatsächlich Micha bislang immer als diesen fehlenden Flügel verstanden. Deswegen überrascht mich dieser Einstieg so. Ich hatte überhaupt gar nicht vor, so steil einzusteigen hier. Ich frage aber, wie in jeder Sendung, aus meinem ganz eigenen Interesse raus.
Ja, es ist schön. Also erst einmal danke für deine sehr zuspitzende Antwort. Es war für mich jetzt auch selber nochmal interessant, dich da so zu hören. Ich glaube, wir können beide was dazu sagen, aber ich würde erstmal unseren Theologen auch sprechen lassen,
no, also, wie du es gehört hast. Also, gerade wenn man jetzt so in diesen Bereich Mission geht, dann ist ja das Wort ganzheitlich ja auch schon so ein bisschen mit dem Wort integral verbunden, wo man auch sagt, okay, es gibt verschiedene Ansätze, Mission zu treiben und zu machen. Und da gibt es ja immer diese Gleichwertigkeitsdebatte, die meiner Meinung nach aber schon langsam echt dem letzten Jahrhundert angehört und die meisten eigentlich schon bei der Ganzheitlichkeit so angekommen sind, dass es um Wort und Tat geht und dass nicht das eine über dem anderen steht.
Das hat ja auch keiner gesagt.
Nee, genau. Also wenn du es so aus diesen Flügeln betrachten möchtest, ja, könnte man schon sagen, dass Micha natürlich eher bei dieser Tatseite steht und bei den Fragen der Diesseitigkeit, auch wenn diese Worte mir echt schon ein bisschen wehtun, zu sagen, weil ich diese Trennung auch gar nicht mehr mag, dass man das so voneinander trennt und dass man das, ja, dass das Flügel sein müssen. Ich finde, das gehört zusammen. Und ich glaube, so wie jede christliche Gemeinschaft oder christliches Netzwerk oder Organisation in dieser großen Mission Gottes, dieser Missio Dei, was so ein Begriff ist, der für uns sehr wichtig ist, dass nicht unsere Mission ist, sondern Gottes, seinen Teil übernimmt. Und insofern könnte man schon sagen, ja, wir sind schon ein bisschen stärker auf der Tat, aber gleichzeitig wollen wir auch nicht aktionistisch sein und nur sozusagen solche Tatgläubigkeit verbreiten, sondern es geht uns auch um die Persönlichkeit der Menschen, um die Entwicklung, um ja, auch ganz man selbst zu werden, dass es einfach alles zusammengehört und man das nicht aufteilen kann in was wir tun und was wir sagen, was wir beten, was wir glauben. Das ist alles eins auch irgendwo und deswegen ist es schwer für uns, das auch so gedanklich, inhaltlich zu trennen, weil es irgendwie alles dazugehört.
Also, darf ich kurz einen Einschub machen?
Natürlich.
Ich glaube, für mich ist es immer deswegen auch so schwer, Scotty, da nochmal so reinzusteigen, weil ich in meinem täglichen Sein und Tun eigentlich so woanders unterwegs bin mit meiner theologischen Auseinandersetzung. Also ich glaube, dieses Micha-Leben, Micha-Praktizieren, Micha-Lernen hat für mich in jeder Phase meiner Berufung oder meiner Tätigkeit hier immer wieder zu so einer Umwälzung im Glauben geführt. Ne? Ich habe da so für mich gefühlt ganz viele wirkliche Quantensprünge so gemacht in der Art, wie ich heute Bibel lese und auch wie mein Gottesverhältnis, wie meine Spiritualität aussieht. Und deswegen ist es für mich immer wieder wirklich so eine gedankliche, da muss ich mich so richtig irgendwohin zurückversetzen, so mit einer Anstrengung tatsächlich, um wieder so zu merken, ach ja, stimmt, das war irgendwann mal so. Da waren wir immer in dieser, ich sag mal auch Micha-Rechtfertigung unterwegs, ne, und mussten immer wieder neu begründen, warum wir denn jetzt nicht das so mehr machen oder genau, ob es denn da dieses Dualistische bei uns gibt, dass wir jetzt mehr für die Tat zuständig sind. Und ich glaube echt, für mich ist das total weit weg von dem, wo wir heute auch als Micha unsere Spiritualität und die Art, wie wir mit unserem Glauben umgehen, leben, weil wir immer zusammen diese Begriffe zum Beispiel haben von Kontemplation und Aktion und eine ganz tiefe, wirklich sehr durch eine tiefe Gottesbeziehung geprägte Spiritualität auch leben als Team in unserem Arbeitsleben und andererseits ja immer auch die Frage bekommen von Menschen, die sich an uns wenden aus ihrem Glauben heraus, ja, und was bedeutet das jetzt für unseren Alltag, ne? Wo kann ich konkret ansetzen? Wie kann ich das integrieren in mein Tun, in mein Tägliches? Aber wir haben da total so eine wirklich gelebte, wie soll ich sagen, ganz tiefe Geistlichkeit auch bei uns, die sich ganz viel mit diesen Fragen nach Jesu Leben, Tod und Auferstehung beschäftigt. Also vielleicht deswegen auch ein bisschen zu unserem Zögern da drin.
Ja, aber ich kann euch noch nicht ganz folgen. Also nochmal, es lag mir völlig ferne am Anfang dieses Gesprächs gleich irgendwie ja, einen Gesprächsauftakt zu wählen, der so ein bisschen das indirekte Motto Butter bei die Fische wählt. ich hatte in meiner Fantasie eigentlich so ein paar charmante Gesprächsbögen im Kopf, wie wir uns ein bisschen den theologisch-geistlichen Themen auch nähern könnten. Aber wenn ihr von einem ganzheitlichen Ansatz sprecht, dann überrascht ihr mich. Das ist ja auch erlaubt, ihr dürft mich überraschen, nur dann reagiere ich eben auch überrascht. Denn ich habe die Anfänge von Micha in Deutschland tatsächlich mitbekommen. Ich war vor vielen dunklen Monden, war ich mal Landesjugendreferent in einem der EC-Mitgliedslandesverbände und habe mitbekommen, wie der Bundespfarrer des deutschen EC-Verbandes seinerzeit eine Referentin aus England von The Micah Challenge International eingeflogen hat, die referiert hat zu dem sogenannten Micha-Grundsatz, zu dem Micha-Motto, was du, Valère, gerade auch zitiert hast. Und davon ausgehend eben die sozialpolitischen Gerechtigkeitsthemen entfaltet hat und vor dem Hintergrund der Bibel auch nochmal neu beleuchtet hat. Und es war, als wäre auf einmal die zweite Pointe des Evangeliums und der biblischen Überlieferung im Raum. Und endlich gab es eine christliche Organisation, die, sagen wir mal, was ich jetzt den einen Flügel nenne, im Hintergrund immer mitlaufen ließ, aber eben den zweiten Flügel so betonte. Jetzt sagt ihr, ihr habt einen ganzheitlichen Ansatz. Da scheint sich aber für mich in der Micha-Geschichte in Deutschland etwas irgendwie verändert zu haben und ich habe es noch nicht ganz begriffen. Und deswegen fordere ich euch ein bisschen heraus mit der herkömmlichen geistlichen Gerechtigkeitstheologie oder Rechtfertigungstheologie, weil das würde für mich zu einem ganzheitlichen theologisch-geistlichen Ansatz mit dazugehören. Wie integriert ihr also in die klassischen Micha-Themen die Rechtfertigung des Sünders?
Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen eine Frage auch des Angelpunktes, ne? Woran macht man eigentlich so dieses Zentrum des christlichen Glaubens und auch dann dieses Zentrum der Ganzheitlichkeit, wenn es dann da so konzeptionell eins geben muss, dran fest? Also ich glaube, wir sprechen mittlerweile wirklich immer mehr einfach von diesem ganz zentralen Punkt dieser Selbst-, Gottes- und Nächstenliebe und dass für uns immer wieder alles ganz zentral um dieses gefühlte und praktizierte Liebesleben geht, in diesem Leben, das wir geschenkt bekommen haben und durch das Gott uns eben auch in diese Welt berufen hat und uns ausgestattet hat mit einer besonderen Zeit, die er uns gibt, einer besonderen Zeit auch in der Menschheitsgeschichte auf dieser Welt und unseren besonderen Begabungen und auch der Verortung, die wir heute global haben als Menschen, die hier in Deutschland geboren oder groß geworden sind oder jetzt zumindest hier leben. Und ich glaube, für uns ist es einfach in unserer Arbeit und dem, wie wir uns selber verstehen, überhaupt nicht der Deal. Weißt du, also ich sag mal so, wir als Micha sind niemand eine Rechtfertigung schuldig und auch nicht so dieses irgendwie, dass wir da nochmal immer wieder drauf zugehen müssen. Also ich glaube, für uns ist das einfach sehr klar, dass wir davon ausgehen, dass Jesus aus einem sehr guten Grund hier auf der Welt war und dass er aus auch sehr historisch und auch geistlich nachvollziehbaren Gründen gekreuzigt wurde und dass für uns die Auferstehung dieser auch welthistorische Wendepunkt war, an dem wir aus losgehen, von dem wir aus immer wieder losgehen, so als befreite Menschen. Also Valère, da kannst du gerne auch noch mehr dazu sagen, aber für mich, da kann ich auch persönlich sprechen, ist es wirklich mehr, dass ich Ganzheitlichkeit als was verstehe, wo dieses, du sollst deinen Gott lieben mit all dem, ich sag mal so übersetzt gesprochen, was das menschliche Leben ausmacht, ne? Mhm. Mit deiner Kopfstärke, mit deiner Herzenshaltung und mit deinem Händischen, mit deiner Tatkraft. Und so verstehe ich persönlich das Ganzheitliche.
Mhm.
Ich finde das spannend, dass du sagst, wie du Micha in den Gründungszeiten erlebt hast. Mhm. Ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber ich habe auch schon so ein bisschen Einblick in diese Geschichte von Micha bekommen. Und auch da vielleicht mal so eine Parallele zu ziehen, wo sich auch was verändert hat. Micha hat ja am Anfang gerade diese Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen hochgehalten, als so eins dieser bahnbrechenden Ergebnisse von Zusammenarbeit von Ländern.
Mhm.
Und jetzt gibt es ja diese, seit 2015, die Sustainable Development Goals.
Mhm.
Und wenn man die zum Beispiel vergleicht, sieht man auch eine ganz klare Veränderung in der Haltung. Die Millenniumsziele waren ganz klar, wir müssen Armut besonders in der dritten Welt beenden. Es darf niemand mehr hungern, es darf niemand mehr kein Wasser haben und so weiter.
Mhm.
Die Sustainable Development Goals haben dann die Perspektive verändert und haben gesagt, alle Länder sind Entwicklungsländer. Es bringt gar nichts, wenn wir jetzt aus dem Norden den Süden nur helfen wollen, wenn sozusagen alles zusammenhängt und wir auch sozusagen bei uns selber schauen müssen, wo wir Entwicklung brauchen. Wo es also die SDGs, die Sustainable Development Goals, die Weiterentwicklung, hat auch einen ganzheitlicheren Aspekt auf einmal drin und mhm. sieht nicht nur schwarz-weiß, Armut, Reichtum und wir müssen arm jetzt reich machen, sondern es geht um viel mehr Ebenen als nur arm-reich. Und ich glaube, diese Entwicklung hat mich ja so ein Stück weit mitgemacht
ja.
und theologisch auch mitgemacht. Und deswegen ist es so schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich auch finde, dass mich ja, sag ich mal, auch so diese innere Prophetenrolle hat. Natürlich beschäftigen wir uns mit Politik und politischen Aspekten, aber wir sind auch sehr stark, sag ich mal, in Kirche aktiv und versuchen sozusagen jetzt nicht missionarisch nach außen gehend Leute für den christlichen Glauben zu werben, was dieses Rechtfertigung des Sünders vielleicht eher betreffen würde, sondern auch mal in den Kirchen bei den Christen selbst zu sagen, Leute, hier ist etwas, ein Teil unserer Arbeit hier auf Erden, unseres Auftrags, der auch wichtig ist. Und
naja,
auch
das wäre ja dieser prophetische Anteil, aber wenn ich das jetzt zusammenbringe, was ihr gesagt habe, dann entsteht so langsam ein Bild vor mir, dass ich glaube, ein bisschen besser verstehen zu können, was ihr da die ganze Zeit schon versucht zu beschreiben. Dass sozusagen Michas Start vor 10, 15 Jahren in Deutschland auch sehr prophetisch, sehr aussagend, sehr, wenn man so will, auch verkündigend, predigend gestaltet war, aufrufend, appellierend an die Christenheit, setzt euch verdammt nochmal nicht nur für das Seelenheil von anderen Menschen ein, sondern setzt euch auch für das körperliche Wohl, für das soziale Wohl, für das politische Wohl, für das ganzheitliche Wohl des Menschen ein. Und hier ist eine Seite, ein Spektrum, das habt ihr bislang wenig bis gar nicht beleuchtet und das beleuchten wir deswegen jetzt über sozusagen. Wir pointieren es ganz besonders. Und wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, ist sozusagen diese appellative Spur eigentlich verloren gegangen oder nicht verloren gegangen, ich wollte das nicht werten, sondern die wurde abgelöst, sehr viel mehr zu einem Beziehungsbegriff, quasi wie der Norden der globalen Weltkugel zu Lernenden auch geworden ist. Das würde mich jetzt noch gleich noch ein bisschen näher interessieren übrigens. So werden auch Christen zu Lernenden und können eigentlich nur das weitergeben, was sie selber empfangen und gelernt haben. Und dass ihr in all dem als ja, wie sagt man, Netzwerkplattform, Begegnungsplattform, Beziehungsplattform, auch impulsegebende Plattform euch mittlerweile versteht. Habe ich das rudimentär, halbwegs, ein Viertel?
Ich habe auch Respekt davor, dass du das jetzt in diesen Gesprächsabschnitten schon so zusammenfassen magst und so zu dem Teil jetzt kannst.
Ja, wir müssen ja noch heute, Frau Lindner, zu einem Ergebnis kommen hier, was dieses Gespräch angeht. Wir können uns das jetzt nicht für morgen erst aufbewahren.
Also ich glaube schon, also dass wir auch persönlich so diesem Prozess, diesem Äußeren, dem Politischen sehr dankbar gegenüberstehen, weil wir auch merken, dass uns zum Beispiel dieser Übergang zu diesen Sustainable Development Goals, also zu Deutsch den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, dass der uns fachlich sehr geholfen hat, so ein Paradigmenwechsel, also ein Wechsel der Weltbilder und auch des Weltverstehens geliefert hat. Und dieses zum Beispiel, dass man mehr auf sich guckt und nicht immer diese Lösung irgendwo im Außen sucht, sondern wirklich in die Selbstkonfrontation sich vorwagt. Und da spielt dieser dritte Teil im Micha-Vers eine ganz, ganz herausgehobene Rolle, aufmerksam mitgehen mit deinem Gott. Das ist eigentlich für uns so ein ganz, wirklich so ein Dreh- und Angelpunkt geworden, so ein theologischer. Weil dieses sich selber daraufhin anzugucken und auch diesen Dreiklang, den Micha schon lange mit sich hat, Glaube, Lebensstil, Gemeinwohl, das ist zum Beispiel auch wieder so ein Indikator für unser Verstehen von Ganzheitlichkeit, dass wir das so praktizieren. Ne? Also wir glauben, es geht immer wieder um auch ein Reinschauen in die eigenen Glaubenssätze, in die Glaubensgrundsätze, die sich dann irgendwie auswirken in einem Alltag, also als Lebensstil, und die sich aber auch übersetzen in eine gesellschaftspolitische Praxis. Also eben auch an Strukturveränderungen mitzuarbeiten. Das ist ja da, wo Micha dann zum Beispiel politisch aktiv ist, hier in Berlin am Deutschen Bundestag, und unsere Lokalgruppen auch Gespräche in ihren jeweiligen Wahlkreisen mit den Abgeordneten führen. Das ist für uns tatsächlich ein Wandel, ja, der sich da nochmal ganz stark vollzogen hat.
Aufmerksam mitgehen mit deinem Gott, das setzt ja, wenn es auch so betont wird, eine sehr feinfühlige, sensible Aufnahmebereitschaft des Einzelnen voraus. Ne? Mitzugehen und mitzuerleben, wo Gott gerade ist, was Gott gerade tut, gewissermaßen ein charismatischer Ansatz. Seid ihr das? Ist Micha so?
Wir werden es mehr und mehr, würde ich sagen. Also ich glaube, Micha hat einfach auch gelernt, gerade in der Anfangsphase, wie du es genannt hast, dieses appellative, prophetische, das war auf jeden Fall so, ist bis heute auch noch so, wo man aber ganz schnell auch an seine Grenzen kommt, wenn man sich all das Leid anschaut. Je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr man sich die ganzen Ungerechtigkeiten in dieser Welt anschaut, desto mehr kommt man auch in so einen Überforderungsmoment und in einen, was kann ich denn da schon tun, ne, was da alles passiert? Und man erstarrt fast ein bisschen oder kommt in einen Burnout, weil das einfach extrem ist, was wir auch mittlerweile an Daten zur Verfügung haben und wissen können. Dann hilft auf jeden Fall der zweite Teil des Verses, was dann auch passiert ist, Gemeinschaft sind Lieben, wo Leute sich zusammentun in Lokalgruppen und das gemeinsam tragen und gemeinsam unterwegs sind. Mhm. Und das passiert überall in Deutschland in den Michael-Lokalgruppen. Aber das dritte dann auch nochmal zu sagen, aber Moment jetzt, trotzdem ist es immer noch viel und trotzdem weiß man gar nicht, wo man anfangen soll und was man eigentlich wirklich tun kann. Und in dem Moment nicht in einen Aktionismus zu verfallen und zu sagen, ich mache jetzt irgendwas, egal was, Hauptsache ich mache was, sondern zu sagen, nein, ich bin mit Gott unterwegs, ich gehe mit, ich gehe nicht voran, ich gehe nicht hinterher, ich gehe mit und ich gestalte mit Gott und muss dabei diese Feinfühligkeit haben und muss diese Spiritualität auch entwickeln. Und das ist für uns so ein Leitsatz geworden im letzten Jahr. Also es sind ja auch echt Prozesse, die gerade bei uns neu sind, ne? So, wo wir merken, die Entschleunigung, sich selber auch mal zu entschleunigen, ist auch schon ein erster Schritt Richtung Gerechtigkeit, weil man dann diese Feinfühligkeit auch entwickeln kann und sehen kann, wo Gott unterwegs ist.
Eure Lokalgruppen sind ja auf ganz Deutschland verteilt. Das ist ja so gewissermaßen ein Fortschrittsschritt gewesen in der Vergangenheit, dass Micha nicht nur ein Campaigner-Büro irgendwo hat in Deutschland, sondern eben sich manifestiert in verschiedensten Lokalgruppen. Ich weiß, hier in Essen gibt es eine, in Berlin gibt es eine, in Stuttgart gibt es eine, in Marburg gibt es eine. Das sind jetzt mal so die vier Lokalgruppen, von denen ich weiß. Und ihr habt bestimmt doppelt und dreifach noch mehr. Aber das ist nochmal interessant, dass du sie jetzt gerade so betont hast, weil da entsteht spontan eine nächste Frage für mich. Diese ganzen Lokalgruppen sammeln ja Christen vor Ort, die für sich, ich bleibe jetzt nochmal in der alten Micha-Sprache, Gerechtigkeit und das Engagement für Gerechtigkeit als ein zentrales Anliegen ihres Glaubens entdeckt haben und deswegen sich zu einer Gruppe zusammenschließen, die sich euch wiederum anschließt, um dem Gestalt zu geben und sich auch selbst daran zu erinnern, das Engagement jetzt auch wirklich zu betreiben. Man durfte aber doch bislang davon ausgehen, dass sozusagen das, was diese Gruppe selber an geistlicher Zurüstung, sage ich mal, braucht, durch die einzelnen Gemeinden, aus denen die einzelnen Lokalgruppenmitglieder stammen, gewährleistet wird. Verstehe ich euch jetzt richtig, dass ihr mittlerweile davon ausgeht, dass ihr die einzelnen Mitglieder eurer Gruppen als so eine Micha-Lokalgruppe vor Ort ebenfalls auch geistlich bedienen und dienen und bespielen müsst und gewissermaßen also ein bisschen zum Gemeinde, zu einer neuen Form von Gemeinde durch dieses Micha-Netzwerk geworden seid?
Da vielleicht auch nochmal historisch, also Scotty, das war ja schon immer so, dass wir theologisch ganz viel arbeiten. Da ist ja allein schon mittlerweile der Vorstandsvorsitzende des Micha Deutschland e.V. Früher waren wir ja noch kein Verein, sondern die Micha-Initiative. Und da war unser guter Rolf Zwick aber auch schon mit dabei. Und der ist ja als Pfarrer schon immer auch ein ganz großer Verfechter von guter Theologie und bringt die auch schon, seit es Micha gibt, er ist von Anfang an dabei, mit ein und hat da vor allen Dingen immer die Inspiration und die Grundlagen, Forschung und Arbeit aus zum Beispiel lateinamerikanischen Kontexten mit eingebracht und hat zum Beispiel das als Riesenanliegen immer auch vorangetrieben, dass wir mehr die Theologie des globalen Südens auch mit einbeziehen in das, was wir dann vor allen Dingen zu den Aspekten Shalom und Reich Gottes und Gerechtigkeit überhaupt uns anschauen. Und da sind wir schon immer total bibelfundiert unterwegs. Ich glaube, die Frage ist ja nochmal, wie so eine Praxis von Lokalgruppen theologisch und geistlich aussieht. Und die war auch schon immer so, dass die, und die Lokalgruppen gibt es ja schon von Anfang an auch bei Micha, seit Gründung, dass die beheimatet sind in lokalen Gemeinden und da auch weiterhin ganz aktiv sind und Teile sind eben dieses lokalen Leib Christi und andererseits bei den Micha-Veranstaltungen, zum Beispiel bei unseren jährlichen Vernetzungstreffen, eben auch die theologischen Impulse so mitnehmen und dann auch eben gucken, was mache ich jetzt damit und wie bringe ich das ein in meiner lokalen Arbeit. Und trotzdem sind die da total dialogisch unterwegs in ihren eigenen Gemeinden und besprechen sich dann aber auch in den Lokalgruppenzeiten, wie sie denn das, was da so von Micha kommt, als inspirativ empfinden oder auch nicht. Aber das hat ja so verschiedene Richtungen und verschiedene Zugänge in unserer Arbeit. Aber theologisch ist das schon immer.
Würdet ihr euch denn eine deutlich andere Gemeindelandschaft in Deutschland wünschen?
Ui. Ja, jetzt kommen die.
Jetzt kommen sie nochmal. Wir dachten so, jetzt kamen schon.
Okay, also, ich werte das mal als ja oder...
ich sage jetzt einfach mal persönlich, ich wünsche mir schon, das ist schwierig zu beantworten. Wir erleben halt trotzdem bei Micha auch, dass viele sozusagen sich in vielen herkömmlichen oder vorhandenen Gemeindeformen nicht mehr so richtig wohlfühlen und nach neuen Arten ihrer Spiritualität suchen und nach Möglichkeiten, das zu leben. Und viele da auch bei uns ein Zuhause finden, weil sie sagen, da mit den Gerechtigkeitsbegriffen und mit dieser Orientierung an dem, was hier ist, kann ich auch was anfangen und da bin ich irgendwie stärker drin. Und natürlich spricht das auch ein bisschen für so einen gewissen Mangel an bestimmten Räumen für bestimmte Menschen, würde ich jetzt einfach mal sagen, den ich auch privat erlebe, nicht nur bei Micha, und wo ich mir schon wünschen würde, dass sozusagen dass so ein bisschen Experimentierfreudigkeit auch wieder reinkommt in die Kirchenlandschaft und wir neue Partner finden und neue Partnerinnen und neue Ideen ausprobieren und neue Räume schaffen können, weil ich schon finde, dass da echt sehr viel Energie flöten geht, sehr viele Strukturen aufrechtzuerhalten, die einfach da sind und die aber oft dazu führen, dass Leute sich nicht mehr zu Hause fühlen.
Mhm. Ja. Und ich glaube, ich würde, wenn ich das darf, Scotty, die Frage jetzt nochmal auf uns umdeuten, sagen, ich glaube, wir wünschen uns nicht so sehr eine andere Gemeindelandschaft, sondern überhaupt einen anderen Umgang gesamtgesellschaftlich mit den Themen, die uns heute vor Augen stehen und auch vor Hände und vorm Herzen. Weil Gemeinde ist ja auch ein Ausdruck von Gesellschaft und wie Menschen sich heute verstehen. Also die Menschen, die in Gemeinden gehen, sind ja nicht abgetrennt von dem, was in der Welt und in der Gesellschaft insgesamt passiert, sondern finden eben ihre Ausdrucksformen dafür, ne? Und beschreiben das und verstehen das irgendwie ganz anders oft als Gesellschaft. Aber wir sind ja ganz viel unterwegs in deutschen Landen, in unterschiedlichsten Gemeindezusammenhängen. Und da merke ich schon, dass das, was ich zum Beispiel politisch erlebe oder in Wirtschaftskontexten, dass sich das auch ganz klar so in dem widerspiegelt, wie Gemeinden heute sind und wie sich das anfühlt, in Gemeinden zu sein.
Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann findet man bei euch eben nicht nur alternative, neue, veränderte Inhaltsformen oder Inhalte überhaupt, sondern eben auch eine veränderte Netzwerkstruktur von Gemeinde,
ja.
Ne?
Ja. Genau, auf jeden
mit
Fall.
Neuen Formaten, neuen Treffpunkten, neuen Treffformen, neuen anderen Intervallen, einer anderen Form von Kommunikation.
Ja, ich glaube, wir haben so was ziemlich, also das kann man sagen, prophetisch-sensorisches oder auch seismografisches. Also wir nehmen ganz viel auf und wahr aus dem, was wir so gesamtgemeindelandschaftlich beobachten und verorten das für uns immer wieder neu in dem, was wir dann andererseits als deutschlandweit oder europaweit oder weltweit der Herausforderungen verstehen und auch so vor uns haben, dass wir immer wieder so einen Abgleich machen und schauen, wo sind denn lokal Menschen vor Ort unterwegs oder auch eben so, wie verstehen sich deutschlandweit agierende Gemeindeverbände und wie passt es mit dem zusammen, was wir global als unsere Aufgabenstellung und auch als unsere christliche Berufung in der Welt wahrnehmen. Und das ist immer wieder interessant, da auch so diese Bewegung zu spüren. Also was für Themenstellungen spielen in Gemeinden eine Rolle und was wiederum nehmen wir dann so wahr? Ne, weil Micha ja auch Teil einer globalen Bewegung ist und das ja sehr, sehr spannend ist, wie gesagt, da so einen thematischen Abgleich zu machen.
Vor mir liegen 175 gebundene Seiten des sogenannten Just People Kurses. Den habt ihr ganz frisch in diesem Jahr erneut herausgebracht. Das Ding heißt Neuauflage. Man könnte denken, es ist einfach nur die zweite Auflage des älteren Just People Kurses, der schon vor 4, 5, 6 Jahren, glaube ich, erschien. Aber ehrlich gesagt, der ist ziemlich neu. Was ist überhaupt der Just People Kurs? Und zweitens, worum geht es euch darin?
Ja, der Just People Kurs ist so ein Herzstück von Micha, würde ich sagen, der Micha-Arbeit. Viele Gruppen haben sich durch ihn gegründet und viele nutzen ihn als Grundlage für viele Veranstaltungen, die sie machen. Es ist so ein Kurs, den kleinen Gruppen oder auch einzelne Personen machen können, um eben genau diese Themen, die wir angesprochen haben, für sich zu erarbeiten und zu diskutieren. Und der Kurs versucht dabei, sehr viele Fragen zu stellen und Perspektiven zu eröffnen auf globale Zusammenhänge, auf Verbindung von Theologie, Soziologie, Wirtschaft und ganz praktisch mit Beispielen zu verstehen, wie wir alle zusammenhängen. Wie wir etwas zu tun haben mit dem, was auf der anderen Seite des Globus passiert und was das mit unserem Glauben zu tun hat und was unser Alltag im lokalen, kleinen Hier und Jetzt für globale Auswirkungen haben kann. Und soll ermutigen, dass Leute zusammenkommen, sich über solche Themen Gedanken machen, so ein bisschen Futter kriegen dafür und es aber gemeinsam erarbeiten.
Das ist ein Kursbuch, ne?
Ein Kursbuch,
ein genau. Man könnte eigentlich sagen, ein seminaristisches Kursbuch, so nennt man sich in der Gemeinde nicht oder in der christlichen Landschaft nennt man sich nicht eine Seminargruppe, aber im Grunde ist es das eigentlich, oder? Ein Studienführer.
Ja. Genau.
Mit ganz vielen Gesprächsfragen, die man sich gegenseitig stellen kann und ganz viel Input und Impulsen und
Methodik und alles.
Ganz viel Inhalt.
Also es heißt ja eigentlich auch, ne, wenn du da mal so längst drauf guckst, dann steht da ja noch eine Entdeckungsreise globaler Nächstenliebe.
Habe ich entdeckt.
Und deswegen, also ganz, ganz aufgeweckt bist du.
Habe ich entdeckt, Gott. Ja.
Und deswegen ist es tatsächlich jetzt nicht für uns vorrangig ein inhaltsgetriebenes Werk, sondern ein sehr gruppenerfahrungsbasiertes Werk. Also wir haben das sehr darauf zugeschrieben und konzipiert, dass Menschen sich da zusammentun und sich darin wirklich begegnen als Gemeinschaft und darin gemeinsame Erfahrungen gestiftet werden. Ne, durch diese Art, wie wir die Methodik angelegt haben und wie wir auch sagen, das ist ja das, worauf wir auch hinaus wollen, dass die Menschen sich mehr aus ihrer Verbundenheit mit allem verstehen lernen. Also, dass in der Schöpfung alles auf Jesus hin geschaffen ist, wie das so schön im Kolosserbrief steht oder heißt. Und dass das wirklich auch das ist, wo wir diesen Kurs danach aufschlagen lassen. Ne, das Gemeinschaftsgefühl und wie man auch als Gemeinschaft mit Herausforderungen, mit seiner eigenen Berufung in der Welt umgehen kann.
Ich habe den ein bisschen quer gelesen, hatte den Eindruck, man muss relativ klug sein, um ihm folgen zu können.
Wie, und dann bist du ins Straucheln gekommen, oder wie?
Ich bin ganz schnell ins Straucheln gekommen, ja. Da habe ich auch keine Not mit, dass ich bin eher so von der Baustelle.
Ja, das wäre mir neu. Muss man dafür schlau sein? Also natürlich kann man jetzt nicht, oder muss man auch nicht damit hinterm Berg halten, dass wir den in einer großen Gruppe geschrieben haben, ganz viele tolle Menschen hatten aus unserem Netzwerk, die ja tatsächlich studiert haben und auch bekannte Namen tragen des christlichen Szenischen und die sich da auch mit ihrem Fachwissen eben reingegeben haben. Ne? Und ich glaube, unser Wunsch und unser Anspruch wäre trotzdem zu sagen, wenn man sich in einer Gruppe zusammentut, würden wir es total toll finden, wenn die Leute dann gabenorientiert mit dem Kurs umgehen und die Leute, die dann eher sich bei den Texten zu Hause
einlesen,
fühlen.
Die einlesen, die zweiten lassen ihn sich vorlesen.
Nee, aber tatsächlich, dass die Leute, die Lust auf solche Texte haben, einfach Spaß am Arbeiten mit Texten, dass die sich die auch einverleiben und dann für die Leute, die sagen, ist nicht meins.
Aber lass uns noch kurz eine Pointe setzen. Die Herausforderung in einer global vernetzten Welt, die sich auf euer Bestreben hin, sage ich jetzt mal, nach Nächstenliebe und Gerechtigkeit möglichst hin entwickeln soll. Das sind auch einfach große Herausforderungen. Ne? Da braucht es auch große Worte für.
Manchmal sind große Worte dafür schön, aber ich glaube, für uns braucht es mehr diesen Spirit von aufmerksam mitgehen mit Gott. Und das kann ja tatsächlich jeder.
Das, wenn ihr euch entscheiden müsstet, das ist das Zentrum von Micha. Aufmerksam mitgehen mit deinem Gott.
Also ich habe Walle ja so schön predigen hören neulich über den Micha-Vers und das sage ich in diesen Tagen immer wieder, weil das auch für mich nach meiner gefühlt sehr langjährigen Micha-Geschichte neu war, dass er mir nochmal erzählt hat, dass das im Hebräischen durchaus so ist, wenn eine Aufzählung passiert in der Bibel, dass dann das Letztgenannte oft das ist, was man mal am meisten beachten sollte. Und wir nehmen uns das gerade so vor. Vielleicht auch jetzt mal eine Phase entlang, aber dieses aufmerksam Mitgehen mit Gott hat für uns gerade schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert, das kann man schon sagen.
Also nochmal, in der hebräischen Aufzählung ist das, was zuletzt kommt, die Pointe, die besondere Betonung.
Also mehr auf jeden Fall als im Deutschen, das ist nicht immer so, aber wenn man sich zum Beispiel die Schöpfungserzählung anschaut, sieht man das zum Beispiel auch ganz gut, wo die Betonung liegt, am Ende, also letzter Schöpfungstag und dann auch der Sabbat und ja, einfach das hebräische die hebräische Denkweise eher so auch ein bisschen rückwärts denkt.
Ja, dann lass uns doch nochmal gerade den Micha-Vers zusammentragen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist.
Genau.
Liebe
und man könnte
üben.
Man könnte ihn ja wirklich auch so, man könnte ihn auch wirklich so auch andersrum gehen. Lesen. Ja? Wenn man sagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Geh aufmerksam mit deinem Gott. Er führt dich in Gemeinschaften. Das ist jetzt ganz, ist jetzt nicht übersetzt, aber so verstehe ich ihn im Moment. Geh aufmerksam mit deinem Gott, er führt dich in Gemeinschaften, wo du Gemeinschaft leben kannst und wo Gerechtigkeit passieren kann. Also so andersrum gedacht. Das ist jetzt eine freie Übersetzung natürlich, aber die Betonung des Verses, und da können mich gerne alle möglichen Theologen auch widerlegen, liegt dabei auf dem letzten Teil. Aufmerksam mitgehen mit deinem Gott.
Aufmerksam mitgehen. Mhm. Wo habt ihr denn Gott das letzte Mal aufmerksam mitgehend erlebt?
Ich hoffe täglich, ich hoffe minütlich und sekündlich.
Hoffen oder weißt du es?
Bitte?
Hoffen oder weißt du es?
Ich spüre das vor allen Dingen. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr Gott über eine sehr rege Innenwelt erfährt. Und ich erlebe das wirklich jeden Tag, indem ich mich dem sehr hingebe und aussetze, was Gott so in mir spricht und wie sich das anfühlt, mit Gott im Leben unterwegs zu sein. Aha. Deswegen würde ich das durchaus so sagen.
Und gibt es da einen Aspekt, den du teilen magst?
Ja, also gerne auch aus meiner diesjährigen Sabbat-Erfahrung, die ich 3 Monate ganz intensiv erleben durfte in der 3-monatigen Auszeit, dass ich Gott nochmal ganz neu und auch so stark wie noch nie zuvor als wirklich eine unendlich zugewandte, liebende Kraft so in mir erfahre und dass dieses Glaube kann Berge versetzen und bei Gott ist alles möglich, wirklich absolut für mich Wahrheit ist und dass ich das in jeder Faser und Fingerspitze spüren kann, dass wenn Menschen sich auf diese Liebe besinnen und wirklich ganz tief darauf einlassen, dass nichts an ihnen verloren oder vergessen oder irgendwie zu viel oder zu übel ist, dass das uns komplett verwandelt und auch zu allem wirklich befähigt, zu was wir in diesem Leben beauftragt sind.
Valère?
Ich erlebe das jetzt besonders im letzten Jahr einfach durch Menschenbegegnungen, die wir hatten, wo Leute in unser Netzwerk gekommen sind, die genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort für uns da waren und jetzt auch diesen Prozess mitgestalten, den wir gerade bei Micha machen, neue Visionen für die nächsten 10 Jahre auch zu entwickeln, weil für uns 2020 auch so ein bisschen so ein Blick in die nächsten 10 Jahre ist und einfach zu merken, dass ja, das ist fast schon auf wundersame Weise einfach Menschen zusammenkommen, wo man merkt, dass das ist genau richtig, dass diese Menschen gerade beisammen sind. Also ich merke dieses aufmerksame Mitgehen immer daran, dass dass man Menschen begegnet. Das ist so für mich ein Anhaltspunkt, wo ich das immer entdecken kann. Genau. Und weil ich auch ganz viel von der Steffi lerne, weil ich sonst immer sehr, sehr arbeitsgetrieben bin. Und da auch mal innezuhalten und die Menschen auch wirklich zu begegnen, die vor einem sind und die einem über den Weg laufen. Weil immer das Potenzial einer göttlichen Begegnung darin stecken kann.
Ja. Jetzt haben wir eine ganze Menge aufgerissen und angerissen. Wer das vertiefen möchte, der kann auf www.micha-deutschland.de gehen oder aber eben den Just People Kurs, wie gesagt, 175 Seiten gedruckt, für 20 Euro bei euch erwerben. Man wird schon seinen Kontakt zu euch finden und sich eben auseinandersetzen. Eine dritte Möglichkeit wäre wahrscheinlich mit einer eurer Lokalgruppen in der Region, in der man lebt, in Kontakt zu treten. Auch da wird man sicherlich im Gespräch mit euch fündig, wo die nächste Lokalgruppe ist. Habe ich irgendwas übersehen, was man noch machen kann, um sein Wissen und seinen Kontakt mit Micha zu vertiefen?
Genau, gerne direkten Kontakt mit unserem Büro auch aufnehmen unter info@micha-deutschland.de und sonst anrufen. Und wenn es denn dann hoffentlich bald wieder Micha-Vernetzungstreffen gibt, dann ist das immer die erste Anlaufstelle, wo wir jeden ganz herzlich dazu einladen, weil es echt ein wunderbarer Anknüpfungspunkt ist, um dieses Gerechtigkeit üben, Gemeinschaftsliebe und aufmerksam mitgehen, mal so live und in Gemeinschaft zu erleben.
Einmal im Jahr gibt es ein Vernetzungstreffen an wechselnden Orten in Deutschland. Und auch da, man kann ja auch wahrscheinlich bei euch ein Newsletter abonnieren und ähnliches mehr, um auf dem Stand der Dinge zu bleiben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch. Unsere Sendung ist ans Ende gekommen ihrer Zeit. Unsere Sendung ist an ihr Ende gekommen. Wir müssen leider hier aufhören, miteinander zu sprechen. Auch,
ist schon Feierabend.
Schön wär's. Auch wenn ich manch andere Frage noch gehabt hätte. Vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Wir vom Wunderwerke fühlen uns ja in besonderer Art und Weise euch verbunden. Und wir denken sehr an euch in dieser Zeit und wünschen euch da drüben in Berlin erstmal alles Gute.
Das können wir gerne nach Essen zurückgeben.
Auf jeden Fall.
Und sagen auch ein herzgroßes Danke. Und sagen auch ein herzgroßes Tschüss nach Essen.
Tschüss nach Berlin. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Gott von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha 6, Vers 8, enthalten auch in deiner Bibel und das Leitmotiv der weltweiten Micha-Bewegung. Ein Gewinnspiel ward dir versprochen und hier kommt es. Beantworte folgende Frage und nimm an unserer Verlosung von 2 Exemplaren des Just People Kurses von Micha Deutschland teil. Wie nennt Micha seine deutschlandweit verteilten Regionalgruppen? Richtige Antwort an uns abschicken und alle, die das bis zum 20. März gemacht haben, nehmen automatisch an der Verlosung des Just People Kurses teil. Möglichkeiten, uns zu erreichen, gibt es viele. Stellvertretend nenne ich unsere E-Mail-Adresse info@wunder-werke.de. Und dass ich persönlich eingereichte Postkarten möglicherweise bevorzugen könnte, habe ich auch schon einmal erwähnt. Wunderwerke benötigt deine Hilfe. Wir senden, du spendest, wenn du magst und wenn du kannst. Jeder Betrag hilft uns. Seit jeher war unsere Arbeit sowieso schon zu 50-75% Spenden finanziert. Den Rest verdienen wir mit unserer eigenen Hände Arbeit. Zumindest immer dann, wenn wir es können. In den letzten 12 Monaten konnten wir es so gut wie nicht, senden aber seitdem fleißig unseren Qualitätspodcast. Wenn du uns dafür entlohnen willst, gehe auf wunder-werke.de/spenden und finde dort alles vor, was du für finanzielle Unterstützung unserer Arbeit benötigst. Und nicht nur bitten und betteln will ich, sondern auch danken. Das letzte Jahr hätten wir ohne eure Spenden schlicht und ergreifend nicht überlebt. Es geht also aus tiefstem Herzen dafür, danke. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche mit einem neuen Scott und Gott und darauf die Woche, zumindest ist es so geplant, mit einer neuen Ausgabe von Wunderwerke Skyped. Stay, Podcast abonniert. Mein Name ist Martin Scott. Wir hören uns bald. Ciao.